Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, willkommen bei der Lebenshilfe. Herzlich willkommen. Beginnen wir einfach unsere Sendung heute mit einer provokanten Frage. Was haben der biblische Kain, der Diktator Saddam Hussein, das Politikerpaar Bill und Hillary Clinton, der Schauspieler Clint Eastwood, der große Physiker Sir Isaac Newton, der Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela und der Dichter Johann Wolfgang von Goethe mit Jesus Christus gemeinsam? Bei allen handelt es sich um sogenannte Erstgeborene. Familienforscher, die sagen, dass Erstgeborene im Mittelpunkt der Familie stehen. Keines der nachfolgenden Kinder würde dieses Höchstmaß an Aufmerksamkeit erfahren. Auch wenn die Ersten nicht mehr wie einst das Privileg des Alleinerbes haben, genießen sie doch nach wie vor liebevolle und achtsame Zuwendung in voller Dosis und zwar von allen Seiten. Diese ungeteilte Aufmerksamkeit der Erstgeborenen, die hat enorme Vorteile. Sie ist eine große Chance der Erstgeborenen zu einem selbstbewussten Start ins Leben. Neben dem Vorteil, die Thronfolge bereits entschieden zu haben, warten oft aber auch einige Hürden auf die Erstgeborenen. Das erste Kind bedeutet für jede Mutter und jeden Vater eine komplett unbekannte Situation, mit der man keinerlei Erfahrung hat, dafür aber den innigen Wunsch, alles richtig zu machen. Die Unsicherheit der jungen Eltern, die kann sich eben auf diesen Erstgeborenen, auf das erstgeborene Kind übertragen. Kein Zweifel also, Erstgeborene nehmen in unseren Familien eine besondere Position ein. Zu diesem Thema begrüße ich heute als Gast im Studio die Psychologin Frau Dr. Irina Prekop. Hörern unseres Radios ist sie aus zahlreichen Sendungen bekannt. Sie hat zum Thema der Erstgeborenen ein Buch geschrieben. Grüß Sie Gott, Frau Dr. Prekop, willkommen in der Lebenshilfe. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, ich danke Ihnen für die Einladung, Herr Mia. Ich mache es immer gerne für Radio Horeb.
Frau Dr. Prekop ist Jahrgang 1929. Sie stammt aus der ehemaligen Tschechoslowakei. Dort studierte sie Psychologie, Philosophie und Pädagogik. Vorwiegend war sie im Bereich der Entwicklungsrehabilitation tätig. Im Vordergrund ihrer Interessen stehen Persönlichkeitsstörungen, die mit dem Verlust der Liebesfähigkeit einhergehen. Sie verfügt über eine wirklich jahrzehntelange Praxiserfahrung und hat mehrere Bücher verfasst. Frau Prekop, fangen wir doch gleich damit an. Sind Sie denn selber eine Erstgeborene?
Nein, ich selber bin die Zweitgeborene, aber ich hatte unter den Fittichen der erstgeborenen Schwester sehr viel leiden müssen. Also ich habe von ihr einiges gewonnen, weil sie sich bemühte, mir alles zu vermitteln, was ich selber schon konnte. Also hat sie mir zum Beispiel die deutsche Sprache beinahe eingeschlagen in den Kopf, als ich noch im Vorschulalter war. Aber das war alles eine große Plage. Und ich habe sie nicht verstanden. Eigentlich war ich froh, dass der eiserne Vorhang da war. Ich war im Westen Europa, sie blieb im Osten und ich war froh, dass wir uns nicht mehr sehen müssen.
Also dazu muss man wissen, dass Sie 1970 eben aus der ehemaligen Tschechoslowakei nach Deutschland gekommen sind und Ihre Schwester blieb dort.
So ist es, ja. So, aber ich bin nicht wegen der Schwester geflüchtet. Also, ich bin geflüchtet, weil gerade die tschechische Heimat besetzt war durch damalige sowjetische Panzer.
Gell? Das war der sogenannte Prager Frühling
genau,
damals.
Genau, der war damals zerschmettert einfach durch die damalige sowjetische Diktatur. Ja. Und mein Mann war 15 Jahre eingesperrt, als in Urangrube gearbeitet, als Antikommunist. Ja. Also es drohte uns, weil wir uns sehr eingemischt haben, den Prager Frühling wieder irgendeine Verfolgung. Also sind wir einfach nach Westen gegangen, um die Freiheit zu finden. So, das war also der Grund. Und ich verstand meine Schwester erst, als ich mit 65 in die Rente ging.
Das müssen Sie erklären, wie das zuging.
Also ich war in der Kinderklinik Stuttgart tätig, ja, in Abteilung für Entwicklungsstörungen. Und meine Chefin hat für mich veranstaltet eine riesengroße Abschiedsfeier. Und zu der Feier hat sie eingeladen, ohne meines Wissens, meine Schwester von Prag.
Oh.
Ja, das habe ich mir gesagt, das hat mir noch gefehlt. Und die kam mit Auftrag von meiner Chefin, einen Vortrag zu halten über unsere gemeinsame Kindheit. Das war also der Leckerbissen für die anwesenden Psychotherapeuten und Kinderärzte. Aber auch für mich. Also ich war total schockiert, als ich erfuhr, dass sie sich sehr benachteiligt fühlte, als ich auf die Welt kam. Sie also meinte, sie hat den Platz verloren. Meine Mutter habe mehr Zeit für mich als für sie. Und sie hat sich vorgenommen, mit 3,5 Jahren also, dass ihre einzige Sicherheit ist, sie ist die Größere, die alles besser kann und alles besser weiß und sich profiliert also mit Leistungen und Schönheit und so weiter, also mit dem Äußeren so. Dann hat sie sich vorgenommen, mich immer klein zu machen. Also ein sehr, sehr begabtes Kind ist meine Schwester bis heute. Mhm. Mit lauter Einzeln studiert, gell? Mit lauter Einzeln auch Abi gemacht, ja. Und die hat sich einfach in dem Alter, wo sie schon lesen konnte mit 3,5 Jahren, hat sie sich vorgenommen, ganz logisch, sie muss mich klein machen. Und das hat sie ja so gemacht. Und sie hat den Vortrag genannt, öffentliche Beichte einer Schwester. Und hat sich entschuldigt, dass sie mir Gehirnwäsche machte. Ja.
Aha.
Ja. So, und da hat sich wirklich mein Herz bewegt. Also ich habe zum ersten Mal begriffen, nachdem sie mir die Wahrheit sagte, was eigentlich los bei ihr war.
Und so Sie haben also vorher nie als Erwachsene darüber gesprochen?
Nie darüber gesprochen. Ich habe immer nur gesagt, du bist geliebter und du bist anerkannter und du hast da den Platz. Ich bin das Kind der zweiten Klasse.
Ja.
Hier, da hat sie immer verneint, das stimmt nicht, wir haben immer die gleichen Kleider und so, das stimmt ja auch nicht ganz klar. Aber einfach, ich hätte es nie wahrnehmen können.
Ja.
Und auch nicht, als ich dann noch das Buch geschrieben habe. Das Buch habe ich dann geschrieben, nicht aus Rache. Das wurde die Motivation die ganzen Jahre.
Das Buch Erstgeborene über eine besondere Geschwisterposition.
So ist, aber ich habe es geschrieben dann wirklich aus dem neu gewonnenen Verständnis, muss ich sagen, sehr spät gewonnenes Verständnis, für die Situation der Erstgeborenen. Und ich habe verstanden auch, dass ich das ganze Berufsleben lang den erstgeborenen Patienten nicht gerecht war. Ich habe immer, wenn ich so ein verbissenes Kind sah, das so ehrgeizig ist und der kleineren Geschwister klein macht und Pi sagt, habe ich immer gesagt, das kenne ich. Oh, das kenne ich. Und habe ich immer hineingeführt in die Lage des Spätgeborenen. Ja.
Und was hat dann genau Ihre Schwester damals dann gesagt?
Als ich sagte, also, dass ich die zweite Klasse bin, weil sie sagte, das stimmt nicht, also ich lüge. Sie meinte, du lügst immer. Ja, also
nein, ich meine bei dem Vortrag dann, bei der Laudatio, die sie für Sie gehalten hat.
Quasi, die hat eben gesagt, dass sie mir Ängste machte, ja, die absolut nicht begründet waren. Ich habe mich in dunkle Ecken der Wohnung getrieben, körperlich, und sagte, da sind Hexen und die warten auf dich. Und ich bin deine große Schwester und ich errette dich. So etwa. Oder habe ich gesehen durchs Fenster, dass unser Vater Weihnachtsbaum bringt. Das war am heiligen Tag, ja, Vormittag. Und sage meine Schwester, ich habe gesehen, dass unser Vater den Weihnachtsbaum gebracht hatte. Ich sagte, du lügst, das war ein Engel. Na, das war unser Vater, sage ich. Du lügst, sag, dass es der Engel war. Und sie stand über mir, die Große, so lange, bis ich sagte, ja, das war der Engel. Also sie trieb mich auch zu Lügen oder zu einfach Verleugnung der Wahrheit. Ja. Also hat sich sehr entschuldigt, also hat sich wirklich entschuldigt dafür, dass ich mir das Gehirn gewaschen habe. Meine einzige Antwort war, ich habe es Gott sei Dank überlebt. Also es sind auch Kinder, die es nicht überleben, die für die Dauer gehemmt bleiben. Gell? Ja. Also meine Chance war, dass ich mich in der Pubertät habe mich dann wirklich abgesagt und habe dann Interessen gesucht, Hobbys einfach, die meiner Persönlichkeit entsprochen haben. Und das war die Chance, dann eigene Persönlichkeit, eigene Identität zu entwickeln.
Jetzt ist es so, ich habe es eingangs erwähnt, dass die Erstgeborenen, da sind ja die Eltern immer noch ein bisschen unsicher. Ich meine, es ist das erste Kind, man weiß nicht genau, wie man es anfasst, man hat Angst. Nein, vielleicht
genau so, wie Sie sagen, ja. Genau so ist es. Und dabei möchten die Eltern sehr gute Eltern sein. Jetzt, aber müsste ich davon trennen, etwa die Kinder, wegen denen man geheiratet hat, ja. Also das sind nicht so die Glückspilze, ja, sondern...
Also wir unterscheiden jetzt zwischen jenen Erstgeborenen, die wirklich die Wunschkinder sind, und jenen Erstgeborenen, wegen derer man vielleicht...
Also die gibt es immer weniger, aber die gibt es wegen einfach der Pille, für die ich auch nicht bin, aber einfach unter dem Lebensstil heute haben wir heute viel mehr wirklich heiß erwünschte Kinder. Sogar solche, wo man noch einige Abtreibungen machte, verstehen Sie, und Pille geschluckt, ja. Und erst dann, wenn wir einfach das Leben genossen haben, erst dann sagen wir mit 40, gell. Heute sind viele Erstgebärende erst mit 14, dann mit, das mit, noch mit Kaiserschen, damit es schmerzlos ist. Also das ist so das Bild von der heutigen Kindern. Aber diese Eltern wollen, dass das Kind einfach total gedeiht. Ja. Und das ist womöglich also sehr schön ist und womöglich sogar Modeschau macht. Oder, und wenn es auch nicht gelingt, dann mindestens also Abi und dann einen tollen Beruf und dann einfach toll heiraten. Ja.
Ist es dann nicht so, dass quasi das, was dann auf die Erstgeborenen der heutigen Zeit übertragen wird, so eine große Erwartungshaltung, geradezu ein Erwartungsdruck ist?
Es ist so. Und ich werde es Ihnen noch dokumentieren an Fall meiner Schwester. Also als meine Schwester Kinder erwartete, also sage ich das erste Kind, dann hat sie alles pünktlich gemacht nach Vorschriften, damit sie keinen Fehler macht. Weil die Erstgeborenen, wenn sie so auf die Leistung setzen, ja, dann haben Angst vor Fehlern, logischerweise. Also sind große Perfektionisten. Meine Schwester ist Ärztin, gell? Also die hat alles so pünktlich gemacht und hat sich nach allen Vorschriften gehalten und den Rhythmus so bestimmt. Und das Kind musste schon, es war noch kein ein Jahr lang, musste schon sauber sein. Und musste so schnell auch laufen. Wenn es etwas nicht konnte oder sagen wir, ihm die mit 2 Jahren noch in die Hose machte, dann hat das Kind gesehen, das Entsetzen im Gesicht der Mutter. Also sie hat nicht gestraft, die Kinder mit Schlägen, ja, wenn sagen wir, das Geschäft in die Hose ging. Aber nach ihrer Mimik hat das Kind erkannt, das ist der so nicht erwünscht, so bin ich unerwünscht. Verstehen Sie? Und da sind also in der Erziehung viele freie solche Kinder, die nicht von der Leistung abhängig sind. Später als Erwachsene, logischerweise. Gell?
Also heißt es eigentlich für junge Eltern heute, die ein erstgeborenes Kind haben,
ja,
dass sie ja einfach ihr Kind sein lassen und jedes Kind hat seine Zeit. Das eine wird halt früher sauber, das andere später.
Ja, aber diese Freiheit haben dann die Eltern bei den späteren Kindern, ja.
Ja.
Und je später geboren oder je später in der Reihenfolge, ja, sagen wir bei dem dritten oder vierten oder fünften Kind, sind dann die Eltern, obwohl sie erst geboren waren, schon locker. Also sie wissen schon, wenn es bei dem ersten gelang, gell, dann gelingt es auch bei dem zweiten und dritten. Ja. Das Merkwürdige ist, also wenn wir so davon sprechen, von den erstgeborenen Kindern hat man ganze Videotheken und ganz viele Fotoalben, ja. Und meist sind das immer Leistungen. Also wie das Kind die erste Kerze auf der Geburtstorte hat und wie es erste Schritte macht und wie es Dreirad fährt und Fahrrad ohne Lehne. Verstehen Sie?
Ja,
wie
es
Schultüte hat. Ja? Also das ist immer so herausgestellt einfach als etwas Besonderes. Unser erstes Kind einfach. Ja? Das ist so wie erste Liebe oder erster Kuss oder erstes Auto. Dazu haben wir also eine besondere Beziehung. Ja. So, und da sind Sie also bedacht darauf, dass das Kind wirklich alle die Kriterien einfach erfüllt. Ja? Und bei dem zweiten, die haben nicht mehr so viele Fotos. Also sehr oft sind die Zweitgeborenen erst an dem Gruppenfoto. Ja? Verstehen Sie? Und je später, umso lockerer sind dann die Kinder, die Eltern, ja. Mhm. Also der Erste einfach ist der Repräsentant, kann man sagen, des elterlichen Könnens und der Ethik in der Familie, gell, und des Zusammenlebens. Also so Beweis, wir sind gute Familie.
Jetzt, wenn man in der Geschichte schaut, dann sieht man, dass, ja, Erstgeborene auch oft auch ein Menschenopfer waren. Also sei mal erinnert an die Opferung des Isaak seinen Vater.
Ja.
Wo kommt es her? Was sagt diese Opferung über die Stellung der Erstgeborenen damals und auch heute?
Also das ist nämlich das kostbarste Kind. Das Erstgeborene ist wirklich das, was mir, das ich von, jetzt sage ich Göttern oder Gott,
ja,
mir haben es die Heidnischen geprägt. Auch viele Indianerstämme,
ja,
haben es auch so gemacht, ja. Dass man das erste Kind einfach als die kostbarste Opfergabe hat man einfach wirklich getötet und dem Gott geschenkt, ja.
Und was sagt?
Es ist interessant, übrigens ist es auch, jetzt wenn wir da unter den heutigen Maßstäben, zu denen auch die systemischen Ordnungen der Familie gehören, ja, ist interessant, dass wenn zum Beispiel ein Unrecht passierte in der Familie, sein Unrecht vom, oder einfach Schicksalsschlag. Ja? Dass beispielsweise das erste Kind verstorben ist, ja?
Ja.
Beispielsweise. Oder sind Onkel gefallen im Krieg, zu jung. Ja? Dann ist meist also, und werden nicht so sehr erinnert. Ja? Also beispielsweise stirbt eine Familie, ein Kind, im gleich nach der Geburt. Man hat für das Kind gedacht, also Namen beispielsweise Martin.
Ja.
Und es stirbt, ja. Und in großem Schmerz, also wird das Kind einfach begraben und die Eltern trösten sich damit, dass sie noch jung sind, dass sie noch ein weiteres Kind bekommen. Oftmals wird der Schmerz gar nicht bewältigt, also gar nicht beweint. Es bleibt so eingefroren im Herzen, ja. Und jetzt kommt das nächste Kind und bekommt, es ist gar kein Junge, es ist ein Mädchen, und bekommt den Namen Martina.
Ja. Ja?
Also man kann so fast vergessen schon den ersten, der Martin. Wir haben jetzt eine Martina, ein süßes Kind. Und dieses Kind dann spürt, dass es eigentlich gar nicht so ganz recht hat zu leben, wenn vor ihm schon jemand das Leben aufgeben musste. Also es weiß vielleicht gar nichts davon, ja. Mhm. Aber es spürt in seiner Seele, es eigentlich kann das nur gewinnen, also das Geschenk des Lebens, indem es eben sein eigenes Leben opfert. Sehr oft sind aus den Erstgeborenen die Nonnen beispielsweise. So wie aus den Erstgeborenen sehr oft Priester sind.
Also Sie meinen jetzt aus solchen, die dem Erstgeborenen nachgerückt sind.
Ja, so ist es, ja. Also unbewussterweise machen die es. Jetzt gerade denke ich an eine Kinderpsychiaterin in Norddeutschland, die einfach, kann man sagen, arbeitssüchtig war, also Tag und Nacht gedient und keine Familie hat sich getraut zu gründen. Und als ich so mit ihr gesprochen habe, wo es etwas steckt, also von woher kommt die Arbeitsabhängigkeit,
ja.
Dann stellte sie heraus, dass vor ihr eine Schwester schon missbildet, auf die Welt tot geboren, also lebte ein paar Stunden nur, gestorben ist. Die wusste nichts davon, aber es stellte sie heraus, dass sie eigentlich für die Schwester, damit sie leben kann, muss sie auch für die Schwester noch leben. Ja. Also eigentlich für zwei Leben im Prinzip. Und als sie das bewusst wurde und als sie der gestorbenen Schwester Stelle nahm und habe ihr ihren Namen abgegeben, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, ich glaube Hannah, also Hanna Maria, ja. Und dann hat sie also das Namen Hanna, der erstgeborenen Schwester, der Gestorbenen gegeben. Für sie hat sie einen Edelstein in ihrer Wohnung mit Namen Hanna, gestorben an dem und dem Tag, also geboren, gestorben an dem gleichen Tag, gegeben und immer wieder Kerze angezündet. Also die bekam die Stelle weiterhin. Und sie nahm ihren Zweitnamen Maria und konnte heiraten. Und ist nicht mehr arbeitsabhängig. Also dieser Zusammenhang hat ja einfach klar gemacht, in welche systemische Verstrickung sie so gefallen ist. Das ist also oft so. So wie die Erstgeborenen, das ist so etwas, was uns den heutigen Zeitgeist mehr in die Nähe bringt. Wenn zum Beispiel der Vater geht von der Familie weggeht,
ja.
Das passiert meist wegen des erstgeborenen Kindes. Also die meisten Familien, über 50% der Fälle, die später scheiden, dort fing es an zu kriseln in dem ersten Lebensjahr des erstgeborenen Kindes.
Ja.
Weil die ganze Dynamik anders ist. Gell? Der Vater verliert irgendwie seine Position, die Frau hat das Große geschafft, gell? Und ist geschickter und so weiter. Und der Mann spürt, er hat den Platz irgendwie verloren, den ersten Platz hat jetzt gewonnen das Kind bei der Mama. Es einfach verlangt auch der mütterliche Instinkt. Also es ist nicht böse gemeint, es ist gut gemeint, gell? Bloß dürfte die Frau nicht vergessen, dass der Mann immer den ersten Platz haben muss. Ja? So, und jetzt also, wenn der Mann sich so, jetzt sage ich, kastriert fühlt oder so auf die Nebenseite abgeschoben, dann einfach geht weiter weg, bis er ganz verschwindet, ja? So, also der Erstgeborene fühlt sich auch irgendwie so komischerweise schuldig, dass wegen ihm die Mutter jetzt so alleine ist, gell? Verlassen und versucht dann den Vater zu ersetzen. Also er opfert sich selber auf. Sehr oft sind diese Erstgeborenen gar keine Kinder, weil sie von Anfang an schon sorgen für die Mutter, trösten die Mutter, verhalten sich nur so wie die Mama will. Verstehen Sie, damit sie einfach glücklich ist. Also opfern ihr eigenes Leben für den Unheil, der in der Ehe eigentlich geschah.
Obwohl sie gar nicht dafür verantwortlich sind.
So ist gar nicht. Sie dürfen auch nicht verantwortlich sein. Aber sie spüren es einfach so, seelisch spüren sie in der Bindung, die sie da haben. Dabei spüren sie aber auch die Bindung zu dem Vater, obwohl er nur alle 2 Wochen zu Besuch kommt oder für nur einmal im Jahr, wenn er nach Australien ausgewandert ist, spüren auch die Bindung mit dem Vater, ja, und versuchen den Vater zu finden, auch noch irgendwo, und so zu sein vielleicht wie der Vater. Und das versuchen die Kinder umso mehr, wenn die Mutter dann gegen den Vater schimpft. Also wenn das Kind merkt, da ist einer von den Eltern klein gemacht, dann schließt es sich an die Seite des Vaters und bildet mit ihm die Koalition der schwarzen Schafe sozusagen. Ja. Und wandert auch dann später aus. Also die Schicksale sind sehr unterschiedlich. Ja. Es kommt immer davon ab, wie die systemische Ordnung eingehalten ist. Und der muss wissen, der Erstgeborene ist immer der Erste. Also ich habe zum Beispiel mit meiner Schwester habe ich heute so ein schönes Verhältnis nach den 15 Jahren, dass ich sie wirklich, jetzt an die 85 ist sie allmählich und braucht noch mehr Betreuung. Also ich muss sie irgendwie bemuttern, ja. Aber es steht mir gar nicht zu, als der Jüngeren sie zu bemuttern. Aber ich sage es ja einfach, Banzi, ich bin dir dankbar für vieles, du hast mir auch sehr viel beigebracht. Jetzt brauchst du meine Hilfe, ich erhebe mich nicht über dich, ja. Aber ich helfe dir. Also, es ist eine gute systemische Ordnung. Aber ich ertrage auch nicht, wenn sie mich belehrt.
Also halten wir einfach fest, dass nach 65 Jahren, wo Sie die Zweite waren, Sie Ihre ältere Schwester sozusagen um Vergebung gebeten hat. Ja. Sie haben dann dadurch Ihre Schwester mit völlig neuen Augen sehen können.
Richtig.
Waren dadurch auch befähigt, das Buch zu schreiben über die Erstgeborenen. So. Und die Beziehung
und haben sie lieben gelernt.
Und
das ist das Wichtige.
Die Beziehung ist heute heil geworden.
So ist es.
Also das heißt, für alle Hörerinnen und Hörer, die zuhören und vielleicht jetzt auch in belasteten Beziehungen sind, selber Erstgeborene sind und sagen, ja, was Frau Dr. Prekop gerade gesagt hat, stimmt, da sehe ich mich wieder. Ich musste auch Opfer bringen. Oder wenn jetzt Nachgeborene zuhören, die sagen, Mensch, vielleicht sollte ich auch mal mit meinem erstgeborenen Bruder oder Schwester sprechen, weil die Möglichkeit der Heilung dieser Beziehung ist eigentlich bis zum Lebensende gegeben. Ich meine, vor mir sitzt eine 80-jährige Frau, die sagt, zu ihrer 85-jährigen Schwester hat sie heute eine gute Beziehung und sie haben sich lieb.
Eine sehr gute sogar, ja. Also da denke ich nämlich an unseren Heiligen Vater, den Benedikt XVI., der in seiner Enzyklika über die Liebe, das war die erste Enzyklika, die er schrieb, schreibt da, dass zu Liebe nicht nur der Eros gehört, sondern der Willen. Da muss ich mir sagen, ich will sie lieben. Ich kann sie nicht lieben, zwar. So war also mein Ausgangspunkt, ja. Ich kann sie nicht lieben, habe es 65 Jahre nicht gemacht, aber ich will es. Und wenn ich es will, dann setze ich nicht nur die Hormone ins Spiel, sondern auch nur den Verstand und die Vernunft und die Ethik und die Verantwortung. Mhm. Und sage mir, also in welcher Lage kam sie eigentlich auf die Welt, gell? Was hat sie erlitten in der ersten Position? Und ich habe von ihren Erzählungen dann gewusst, dass sie so abhängig war von den Einsern. Also die musste immer die Einser haben, ja.
Die Einser in der Schule, die
guten Noten. Wenn sie einen Zweier hatte, dann war unsere Mutter total unglücklich, dass sie sogar einmal aus Religion hat sie zu einem Zweier bekommen. Das war für unsere Mutter totale Katastrophe, ja. Und ich habe nicht verstanden, warum meine Schwester so weint wegen einer Zweier. Ich hatte Zweier und Dreier. Verstehen Sie? Also bei mir war es unsere Mutter, die ihren eigenen Ehrgeiz hatte. Also bei mir war es ihr egal, welche Noten ich habe. Ja. Mhm. Aber es war ihr nicht egal bei der ersten Tochter, in die sie projizierte, ihre unerfüllten Lebenswünsche. Ja. Also sie musste eigentlich das für unsere Mutter machen, was unsere Mutter selber nicht erreicht hat. Und sie war abhängig davon, dass sie immer recht hat. Verstehen Sie? Also immer musste sie das letzte Wort haben. Ja. Immer mussten auch ihre Kinder sich profilieren als die Besten. Ja. Also das ist Unglück. Also wenn man sich liebt, nur unter bestimmten Bedingungen, nur unter bestimmten Vorbehalten, dann liebt man sich eigentlich gar nicht bedingungslos. Und es geht darum, dass wir uns bedingungslos lieben. und auch die Kinder bedingungslos lieben und dass die Eltern auch untereinander sich bedingungslos lieben. Ja. Und das muss man also machen, trotz aller Schwächen, trotz aller Fehler und trotz aller einfach Unzulänglichkeiten. Also müsste man den Erstgeborenen sagen, das ist so die Hilfe, die ich gebe allen Herren jetzt gerade, man muss dem Kind sagen, wenn es unglücklich ist, weil es nicht zum Beispiel der Beste im Fußball war oder hat in der Mathe hat er die schwächsten Leistungen beispielsweise, ja, obwohl es sich vorbereitet hat, ja, oder auch wenn es geschwänzt hatte, ja, muss man das Kind ihm sagen, ich bin wirklich, wirklich wütend, dass du dich nicht vorbereitet hast, aber ich liebe dich trotzdem. Jetzt komm zu mir, ich drücke dich in meinem Arm, damit du spürst, dass ich dich liebe, auch wenn du Fehler machst. Du musst nicht lauter Einzel haben wegen mir. Ich werde dich lieben, auch wenn du ganz behindert wärst. Auch wenn du gar nichts wüsstest von der Mathe und von den Zahlen. Ja? Auch wenn du, ich liebe dich, auch wenn du böse warst zu deinem kleinen Geschwister. Aber du sollst wissen, mir tut's weh, wenn du deinen kleinen Bruder piesackst. Und jetzt schau mich an, also wie, dass ich dich liebe, obwohl du mir wehgetan hast. Das ist wichtig. Das Allerwichtigste im Leben. Und das müssten die Eltern untereinander den Kindern vorleben. Dass sie sich auch lieben, auch wenn der Vater im Auto da die Frau schikaniert, wie sie fahren soll, gell? Und ich möchte den Mann am liebsten zum Mond schießen. Soll sie ihm vor den Kindern, die auf dem Rücksitz sitzen, soll sie ihm sagen, es geht mir total auf den Wecker, also wie du mich da belehrst, wie ich das Auto zu steuern habe. Aber ich will dich trotzdem lieben. Ich habe es versprochen, dass ich es mit dir aushalte, nicht nur in guten, auch in schlechten Zeiten. Und ich halte das Versprechen ein. Also ich will dich lieben, auch wenn du so bist, wie du bist.
Wer hätte das gedacht, Frau Dr. Prikop? Unsere Sendung heißt Erstgeborene über die besondere Geschwisterposition und jetzt wird noch eine Eheberatung daraus und Kommunikationstherapie.
Die gehört dazu wirklich. Ja. Also es gehört, das ist alles in einem Zusammenhang. Ja. Also in einem Zusammenhang auch, ja, in der Familie.
Also ich fasse zusammen, dass es auch für die Eltern total wichtig ist, dass sie eben ihren Erstgeborenen ja aufpassen, dass sie nicht ja ihre eigenen Wünsche und Dinge, die vielleicht bei ihnen nicht in Erfüllung gingen, in ein Kind hineinprojizieren, sondern sagen, das Kind ist das Kind, es hat sein eigenes Leben, seine eigenen Ziele. Ja,
aber das ist nicht so einfach. Ja. Das kann ich Ihnen gleich sagen. Wenn Sie jetzt
willkommen im Club, genau.
Was das Hänschen lernte nämlich, ja, gell, das lernst du erst unbewusst, das also behält der Hans. Also was das Hänschen nicht lernte, lernt der Hans, sagen wir mal, nimmer mehr. Also man müsste wirklich sich es wirklich bewusster machen, vielleicht auch durch Beratung oder ein Buch lesen oder es im Verstand einordnen muss man es, das, was man lebt.
Kommen wir nochmal zurück zu erstgeborenen Kindern. Ja. Wenn die also noch im Kleinkindalter sind, es ist ja das Privileg von Erstgeborenen, dass sie mit jüngeren Geschwistern nicht teilen müssen, weil die jüngeren Geschwister sind ja noch nicht da. Dann kommt ein jüngeres Geschwister. Ja, und auf einmal muss der Erstgeborene die Eltern mit dem Geschwisterchen teilen, vielleicht das Spielzeug, vielleicht das Essen, das Zimmer. Wie geht denn so ein erstgeborenes Kind dann damit um, wenn es auf einmal teilen muss?
Also es kommt darauf an, wie die Eltern es dem Kind vermitteln. Ich habe jetzt gerade in einer Familie ein sehr schönes Beispiel gesehen, wo das Erstgeborene, also es war 3,5, so wie der Altersunterschied zwischen meiner Schwester und mir, und das konnte wirklich in den Bauch der Mama streicheln und da spüren, wie das Kind sich da schon bewegt. Ja. Man hat ihm schon gezeigt, wie man das Kind an Puppe hat. Man hat ihm gezeigt, wie man das Kind im Arme hält und wie man es wickelt. Und man hat ihm gesagt, und du bist jetzt sein großer Bruder und du kannst ihm, und er bringt dir ein Geschenk. Und die Eltern haben wirklich, also als wäre das durch das Kind, neue Kind gekommen, haben dem Kind irgendeine schöne Baukasten oder etwas. Und mit dem Kind, also jetzt mit diesem Kind bekommst du dieses Geschenk noch. Es war etwas, also es mit dem, für das Kind war es, es ging gerade etwas materialistisch, aber sie haben es nicht so gemeint, die Eltern, das Kind hat es auch nicht so genommen.
Das Erstgeborene hat gemerkt, es verliert nichts, es gewinnt eher was.
Es gewinnt etwas, ja. Also es kommt mit einer Fülle, ja, die ich noch nicht hatte. Und das Kind kann auch nicht abstrakt denken. Also jedenfalls fühlt sich toll, dass es wirklich den kleinen Bruder in Arme halten kann. Es hat da den Baukasten, mit dem er nur verfügen kann. Er alleine kann damit damit umgehen. Dann, wenn das Kind früher ins Bett geht. Die haben sogar Folgendes gemacht, diese Eltern. Laut meinem Ratschlag, das ich in dem Buch gedruckt hatte. Also es ist eine schwierige Situation für das Erstgeborene, wenn die Mutter das Kind an der Brust hat. Ja? Ja. Weil das ist ganz am Herzen und es saugt die Mama, gell? Und die Mama freut sich, wie das Kind trinkt. Man sieht so ein Bild einer großen Liebe und das Erste fühlt sich irgendwie so abseits. Ja?
Ja.
Ich rate den Eltern an, wenn es so ist, dass das Kind so auch möchte, bekommt es nicht. Ja? Dass man keinesfalls dem Kind sagt, guck mal, da hast du Bücher oder Baukasten, spiel damit. Weil damit macht man dem Kind Ersatz für die wahre Liebe. Ja? Hier liebe ich das kleine Kind, aber du hast da hier Materielles, wo du dich also selbst auch trösten kannst. Ja?
Sie meinen, dass da sozusagen der Keim der Ersatzbefriedigung
so
liegt?
So ist es. Das kann wirklich zu dem Abhängigkeit von Besitz und Besitzgier, verstehen Sie, führen. Dazu neigen wirklich die Erstgeborenen mehr als die Spätgeborenen. Oder leisten können an dem Baukasten. Guck mal, Mama, ich habe es zusammengestellt. So groß bin ich. Na, davon, also das Kind soll damit leben und sich freuen daran, aber nicht daraus Ersatz für die Mama machen. Also, mein Ratschlag ist, dem Kind lieber sagen, du könntest auch bei mir kosten, wie die Milch schmeckt. Also lieber das Kind auch an Brust nehmen und sagen, wenn du willst, kannst du auch trinken. Noch bevor man das kleine Kind stillt. Ja? Die Kinder möchten es meist gar nicht, weil sie schon wissen, dass die Fanta besser schmeckt. Und wenn, dann zutzen sie nur so an der Brustwarze und wollen es sowieso nicht. Und erst dann kann man sagen, wenn du willst, kannst du da mit dem Baukasten jetzt spielen, während ich da stille. Also es ist einfach abgemildert, der Verlust, der Schmerz des Verlustes, ja. Und der Verlustschmerz ist der große. Und der große Schmerz ist auch nämlich bei den Erstgeborenen, dass sie kaum Chance haben, sich vorbehaltlos zu lieben.
Nochmal, wiederholen Sie das?
Das ist ein schrecklicher Satz. Also die haben wirklich ganz geminderte, also Chance, nicht so ganz, aber geminderte Chance, sich vorbehaltlos so zu lieben, so wie sie sind.
Sich selbst vorbehaltlos zu lieben.
Ja. Mit allen Schwächen, verstehen Sie, mit allen Krankheiten oder mit allen Minderbegabungen, verstehen Sie, so wie sie sind, das fällt denen sehr schwer. Weil sie, sie haben verloren die Einzelkindposition, gell? Wo sie einfach alles hatten, da haben sie noch vorbehaltlos, waren sie genommen. Fast das auch von dem Geschlecht her, also stimmig war das.
Ja, okay.
Ja. Okay, ja. Wenn sie aber dann mit dem Zuwachs, müssen sie es irgendwie ersetzen, also das, was sie jetzt abgegeben haben an die Eltern. Und das sind dann es kommt darauf auf die Reife des Kindes an. Ja? Also wenn das Kind, sagen wir, die 3, 3,5 Jahre Unterschied hat, dann setzt es mehr die Sicherheit in das Leisten, in das Schreiben, in das Zeichnen, ja, in das Bauen, in die Purzelbäume, die es macht, verstehen Sie, erste Schwimmbewegungen, gell, ja, wie es springt ins Wasser, habe ich unlängst beobachtet, erstgeborene Kinder am Pool, ja.
Aber wie kann man...
Martin, jetzt müssen wir noch etwas sagen. Also da ist die Gefahr der Entstehung der Ersatzbefriedigungen durch das Leisten, Fehlerlosigkeit, Besitz und so weiter, ja, Sammlungen. Die Erstgeborenen sind die Sammler. Also die sich schon das alles abgeben mussten. Die ganze Liebe an das Kind, das, was bleibt, mein Eigentum, meine Sammlungen von Matchbox-Autos und meine Sammlungen von Lego-Steinen, das bleibt mir, ja. So. Aber das Kind, das kleineren Altersunterschied hat, ja, sagen wir 1,5, 2 Jahre, ja, und hat noch nicht dieses Leistungsdenken so sehr, möchte am liebsten immer noch so sein wie das kleine Kind und tröstet sich dann auch mit Schnuller oder Essen, Süßigkeiten, Flasche. Und da kann auch die Abhängigkeit von dem Ersatz auch entstehen, im Sinne von Trinksucht und Esssucht später. Es kommt auf die Altersunterschiede an, auf die Geschlechtsunterschiede. Zum Beispiel, Fall meiner Schwester, ja, wenn ich auf die Welt als Junge gekommen wäre, dann hätte meine Schwester eine völlig andere, erleichterte Position gehabt. Und der ganze Ehrgeiz unserer Mutter hätte sich ausgerichtet auf den Jungen. Wie gut, dass ich Mädchen bin, sage ich mir. Also es sind noch sehr viele Bedingungen, die da noch mitspielen. Die sind sehr unterschiedlich, wie das Leben selber sehr unterschiedlich variabel ist.
Also ist es sehr wichtig dann, dass sozusagen die Eltern dem Erstgeborenen, der dann sozusagen ein Geschwister geworden ist, ihm wirklich immer zeigen, du hast keine Ersatzbefriedigung nötig, weil du hast uns richtig. Und du hast unsere Liebe bedingungslos.
Immer noch unseren Arm, ich halte dich in meinem Arm fest, auch wenn du gesponnen hast, auch wenn du trotz Anfall hattest, halte ich dich in meinem Arm, sage, schrei dich aus, du bist wütend, ich mag dich trotzdem. Gell? Also ihn wirklich in die Liebe bestätigen, aber nicht unbedingt mit Worten. Die Worte glaubt das Kind nicht so ganz. Es muss wahrnehmen, weil das Kind zunächst nimmt wahr mit allen Sinnen. Also am liebsten wirklich in der Not des Kindes lieber in den Arm nehmen und ihm die Liebe spüren lassen.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie hören die Sendereihe Lebenshilfe heute mit dem Thema Erstgeborene über eine besondere Geschwisterposition. Hier bei uns im Studio ist Dr. Irina Prekop. Sie ist Psychologin und Buchautorin. Frau Dr. Prekop, Sie haben gesagt, wie wichtig es ist, dass das Kind spürt, also nicht gesagt bekommt, du bist uns wichtig, wir haben dich lieb, dass es es spürt. Was können Sie jetzt Eltern, Erstgeborene oder wir haben eingangs nämlich von der Verunsicherung der Eltern gesprochen. Mhm. Wie können Sie trotz Ihrer Unsicherheit, ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ja. Ich habe vor wenigen Monaten unsere eigene Tochter im Arm gehalten und wusste nicht, wie soll ich sie anfassen, ohne dass was zerbricht. Ja. Und ich meine, ich kann es nicht vermeiden, dass ich mich unsicher fühle. Ja. Das ist einfach da. Und wie kann ich trotzdem sozusagen meinem Kind dann auch vermitteln, ich bin zwar unsicher, ich habe dich aber trotzdem lieb und ich versuche wirklich, dich nicht zu zerbrechen und das Beste zu machen. Was können Sie da unsicheren jungen Eltern sozusagen mit auf den Weg geben?
Ja, also ich sage, die Ängste und die Zweifel sind total regulär. Ja. Die müssen wir immer haben, wenn wir zum ersten Mal Auto fahren oder zum ersten Mal einen Berg mit Picker besteigen. Ja. Da müssen wir auch Angst haben, aber es ist darum, dass wir die Angst überwinden. Dass wir nicht der Angst unterliegen, sondern sagen, ich habe zwar Angst, ich weiß zwar nicht ganz genau, wie ich das Kind anpacke, aber ich tue es. Also ich habe da einen Schutzengel auch noch, da ist auch noch der Schutzengel des Kindes, gell? Wir sind in Gottes Hand und ich bin beauftragt, dem Kind der Vater oder die Mutter zu sein. Also ich tue es, auch wenn ich Fehler mache. Ich will mich lieben, auch wenn ich Fehler mache. Und die gehören dazu.
Moment, ich will mich
lieben? Ich will mich lieben, obwohl ich Fehler mache. Aha. Weil die Fehler gehören dazu. Ohne Fehler gibt es kein neues Lernen. Also Fehlern lernen wir, wie es wirklich besser sein soll. Ich habe darüber übrigens ein neues Buch geschrieben.
Es kommt jetzt demnächst raus.
Kommt in einigen Wochen raus, vom Käsel Verlag, bei dem ich also alle Bücher herausgebe. Und das heißt, Eltern dürfen Fehler machen.
Sie haben mir im Vorgespräch zu dieser Sendung gesagt, Sie haben sich überlegt, ob Sie den Titel nennen, Eltern sollen Fehler machen.
Ja, oder Eltern müssen Fehler machen. Nee, wirklich.
Wie kommt es denn
also
dieser Forderung?
Sie müssen sie nicht bewusst begehen, aber das ganze Leben geht zwischen Minuspunkt und Pluspunkt, also zwischen den zwei Polen, auch elektrischer Strom oder Tag und Nacht, ja. Oder klein und groß. Also unter diesen Gegensätzen läuft die Energie. Und das ist auch die Liebesenergie. Auch in der Liebe müssen wir auch den Schmerz erleiden. Die Enttäuschung erleiden. Ja, weil der andere, das Gegenüber, ist anders, als wir uns wünschen. Es ist nicht so ganz, also wie ich es gerne möchte. Ja. Aber sich selbst zu überwinden und ihn zu nehmen, so wie er ist, auch wenn er die Fehler macht, ja. Weil man sollte auch nie verlangen von dem Gegenüber, ob es schon Ehemann ist oder das Kind, versprich mir, dass du es nie wieder machst. Das ist eine erzwungene Lüge, wäre es, ja. Man muss dem Kind sagen, du neigst dazu, du hast solche vererbte Anlage wohl von deiner Oma, väterlicherseits. Aber ich werde dich lieben, auch wenn du den Fehler nochmal machst. Also ich liebe dich so, wie du bist, auch wenn du Fehler machst. Du sollst nur wissen, dass mir das wehtut, wenn du beispielsweise geklaut hast. Ja? Dass ich entsetzt bin und enttäuscht und dass ich Angst um dich habe. Das muss das Kind wissen, also nicht verharmlosen. Aber ich liebe dich trotzdem. Das ist erst nämlich die barmherzige Liebe. Also erst das ist die Liebe, die wir uns versprechen von Gott. Ich möchte auch Gott wissen, der mich liebt, auch wenn ich Sünden begangen habe, der mir vergibt. Also das, genauso sollten sich die Eltern auch verhalten, dass sie ähnlich wie Gott einfach dem Kind diese vorbehaltlose Liebe zeigen. Und die geben dem Kind Vorbild dafür. Also die Eltern sollten auch im Gegensatz war des Kindes, falls das Thema des Streites für die Kinderohren zuständig ist, sollten sie auch untereinander wirklich den Konflikt ausdrücken, austragen, sich versöhnen, noch bevor die Sonne untergeht. Wie es in der Bibel steht. Ist etwas, sind alte Wahrheiten, das, was ich sage. Ich sage nichts Neues.
Aus Norddeutschland erreicht uns jetzt eine Hörerin. Ich begrüße Frau Luttmann. Grüße Gott.
Schönen guten Morgen. Ich habe mir die Sendung angehört und finde sie ganz treffend. Ich selbst habe eine Schwester, 8 Jahre älter. Diese Situation, die geschildert wird, ist ganz genau auf mich abgestimmt. Ich habe bis jetzt im Alter, bin 68 Jahre, meine Schwester ist 8 Jahre älter, habe das ganze Leben lang diese Position gespürt. Wir haben uns selten darüber unterhalten, aber es war immer so, dass meine Schwester schon als Kind die bessere war, die saubere Schürze hatte, wo ich immer gleich schmutzig gemacht habe. Und das ging auch in der Zeit, wie meine Schwester das erste Kind hatte, viel später, dann nach 7 Jahren ein zweites, drittes und viertes Kind. Dann habe ich das auch gemerkt. Ich war jetzt Mutter von 3 Kindern, habe mich sehr viel an moderne Sachen gehalten, habe das Glück gehabt, in der Schönstadt Familienbewegung sehr viel Erziehungssachen kennengelernt und auch wohl angewendet. Auch mein Mann hat da sehr gut mitgezogen. Also jetzt ist meine Schwester bettlägerig seit einem halben Jahr, kann nicht mehr sprechen durch einen Schlaganfall. Also gehe immer sie zu besuchen. Ich meine, das Verhältnis ist besser geworden, aber es ist immer noch ein bisschen schwierig. Auch wenn ich ja gesagt habe, es ist alles wieder gut. Wir haben wieder gute Positionen miteinander, gutes Verhältnis. Aber irgendwo habe ich doch das Gefühl, dass es noch da.
Ja, also das, was das Hänschen lernte, kann der Hans nicht vergessen, gell? Also es ist schon so, aber es, der Beziehung zwischen meiner Schwester und mir hat sehr geholfen, dass ich im Gespräch mit ihr einfach zeigte, dass ich verstehen will, wie, welche schwierige Lagen sie gekommen ist. Also wie wichtig für sie die Leistungen waren, wie sie, welche Angst sie hatte vor den schlechten Noten, ja, und, oder etwas Neues zu machen. Weil das ist genauso, ich fühle mich sehr verstanden von Ihnen. Meine Schwester wäre auch nie weggegangen von der Heimat. Ja, beispielsweise. Also ich bin mehr der freie Vogel, gell, das ist. Ja?
Geboren, das hat man mir dann erzählt, da hat meine Schwester mich auf den Arm gehabt und wollte mich nach draußen in den Graben werfen.
Naja, das ist die Verzweiflung.
Es war in ihr wohl ein Hass auf mich.
Ja, weil sie wirklich die heile Welt, wo sie allein wahrgenommen haben.
Ja. Schönen Dank für Ihre Ausführungen.
Nehmen Sie sie einfach in Arm, sagen Sie, wir sind Schwestern und ich liebe mich so, wie ich bin und liebe dich so, wie du bist. Du hattest auch nicht leicht mit mir. Und lass ich alles erzählen, wie sie in den Graben werfen wollte.
Danke, Frau Luttmann, für Ihren Anruf. Herzlichen Gruß nach Norddeutschland. Frau Dr. Prikop, wie ist denn das mit, wenn dann die Erstgeborenen mal älter sind, sie sind im heiratsfähigen Alter? Kommen wir mal zum Thema so der einzelnen Paarungen. Also wenn zum Beispiel ein Erstgeborener eine Erstgeborene heiratet oder ein Erstgeborener eine Letztgeborene. Was sind so da Ihre Erfahrungen aus Ihrer
Praxis?
Also
jetzt nicht nur meine Erfahrungen. Die Erfahrungen haben auch gute
Nein, nicht Ihre eigenen, aber was Sie eben aus Ihrer Berufspraxis wissen,
kann
das
ich sagen.
Meine ich.
Ja? Also wenn 2 Erstgeborenen heiraten, ist das einfach ein Krieg. Ja, das sind 2 Hähne auf einem Hof, wie man es im Volksmund sagt.
Ja.
Jeder von den beiden lernte zu leiten und Verantwortung zu tragen und zu entscheiden. Ja, Und jeder aber hat es anders gelernt. Ja? Und jetzt also kämpfen sie miteinander. Das ist die angespannteste Ehe, die es überhaupt gibt.
Aber sie ist möglich.
Die ist möglich. Und wenn die beiden, ich kenne sogar solchen Professoren für Kinderheilkunde, der eine erstgeborene Frau, die war wie die Oberschwester im Krankenhaus, geheiratet hat, die haben sich sehr bewusst die Kompetenzen verteilt, noch bevor sie geheiratet haben. Ja, also er hat übernommen einfach das Außenleben, das Geldverdienen, sein Lehramt in der Klinik, ja. Und sie hat übernommen einfach mehr das Soziale in der Familie. Also die Küche und die Versorgung, einfach war also die Erzieherin in der Familie. Ja. Und das war so lange gut, bis er in die Rente ging. Als er in die Rente ging, wollte er jetzt warten in der Familie. Dazu haben wir einen Film, Papa Anteportas von Loriot.
Ja. Bekannter Film, ja.
Also da müsste er sich wirklich die Kompetenzen suchen außerhalb der Familie. Lieber im Schachclub oder Touristenclub oder Seniorenclubs oder etwas solches, ja. Ob nicht sich jetzt einmischen in ein Königsreich, das schon zwischenzeitlich unter seinem Wohlwollen entstand, ja. Mhm. Also ein sehr bewusstes Vorgehen damit ist gut.
Ja. Wie ist es mit wenn jetzt Erstgeborene, ja, sozusagen Nachgeborene heiraten, so wie ihre Geschwister.
Das ist eine sehr gute Idee. Also Ehe, die viele Voraussetzungen hat, dass sie gelingen kann. Mhm. Weil der eine lernt einfach, hat das Führen gelernt. Es ist gut sogar, wenn das der Mann ist. Ja? Also wenn der Ehemann, der Erstgeborene war und hat gelernt, um kleine Schwester zu sorgen und kavalierhaft mit ihr umzugehen, sie nicht schlagen, ja. Und die hat es genossen, wie ihr großer Bruder sie beschützt, dann ist das wirklich eine sehr gute Ehe, wo sowohl der Mann seine männliche Energie leben kann, als auch die Frau ihre weibliche Energie, weibliche Stärke. So, wenn das umgekehrt ist, könnte es heikel sein. Verstehen Sie, also wenn die Frau die Erstgeborene ist und jetzt macht sie dem kleinen Bruder da, irgendwie klein, ist das nicht mehr so stimmig.
Also heißt es, Paare müssten sich da schon sehr im Klaren drüber sein, aus was für einer Familie komme ich, wie war denn da meine Stellung, wie ist deine Stellung gewesen und wie finden wir zueinander?
Ja, mhm. Das meine ich, sollte gehören zur Vorbereitung auf die Ehe.
Ja. Ja. Sie haben das gerade eben auch schon erwähnt, das Thema der Führung. Ich habe eingangs in meiner Vorstellung der Sendung gesagt, es gibt viele positive und auch negative Politiker, sozusagen Führungspersönlichkeiten, mehr oder weniger gute, aber ist es so, kann man pauschal sagen, dass Erstgeborene eher so die Führungspersönlichkeiten sind?
Kann man sagen, und zwar in Bereichen, aber die irgendwie schon festgelegt sind. Auch Politik kann es sein, ja. Wenn ich so an den Mandela denke, oder den Clinton, also das ist schon, oder die Physiker, das ist schon ein klarer Bereich einfach, ja. Wenn sie dann Jetzt hab ich vergessen die Frage.
Sagen Sie, es geht darum, inwieweit jetzt Erstgeborene sozusagen eher dazu neigen, Führung und Verantwortung zu übernehmen.
Ja, so, genau. Aber es ist anders, die Verantwortung zu übernehmen für das Soziale in der Familie.
Okay. Ja?
Also es ist wirklich gut, wenn jemand sich als der Erstgeborene behauptet, einfach in seinem Beruf, eventuell auch in seiner eigenen Familie, aber berücksichtigt auch die Wünsche der anderen. Also dass beispielsweise da auch noch die Ehefrau die Erstgeborene ist und dass sie wirklich, die müssen die Kompetenzen teilen irgendwie. Es ist wiederum anders, wenn zwei nicht Erstgeborene sind, sondern die Spätgeborenen, so die Nesthäkchen. Wenn zwei Nesthäkchen heiraten, aber das ist nicht Thema unserer Sendung. Verfährt die nächste Sendung. Dann also sage ich ein fast böses Wort, dann muss ich dort, wo niemand lernte zu leiten, ja, und Verantwortung zu tragen, mischt sich in der Regel der Dritte ein und das ist meist die Schwiegermutter.
Oh, das ist eine Extrasendung, Frau Dr. Prekop. Holla, holla, da machen wir ein Fass auf. Da werden uns jetzt dann gleich die Schwiegermütter anrufen.
Ja.
Aber noch ein Wort zu den Geschwisterbeziehungen. Wir hatten es gerade eben davon, dass Ältere so Verantwortung übernehmen. Aber Sie hatten von der jetzt am Beispiel der Beziehung zu Ihrer eigenen Schwester erzählt, dass die Beziehung zwischen Älteren und Jüngeren oft belastet ist, schwierig, kritisch, konfliktbelastet. Aber was ist es zum Beispiel, was ältere Geschwister zu den Beschützern ihrer jüngeren Geschwister macht, zu den Vorbildern zum Beispiel ihrer jüngeren Geschwister?
Also die sind in diese Rolle hineingewachsen. Das passierte so einfach, ja. Dass das Kind also älter war, als das kleine Kind auf die Welt kam und lernte schon gerne, ihm Schnuller zu geben oder Flasche zu halten oder den Kinderwagen zu wackeln, damit sie das Kind beruhigt. Oder warten, bis das Kind einfach zunächst Getränk bekommt. Das Kind wächst wirklich ganz natürlich in diese Rolle hinein. Ja. Es kommt nur darauf an, es kann alles fruchten auf eine sehr positive Art und Weise. Ja. Also wenn das Kind weiß, es ist nicht davon abhängig, ob es macht oder nicht. Es ist seine Identität einfach, dass es auch sozial ist und hilft den Schwächeren. Das ist alles wunderbar. Bloß dürfte davon wirklich nicht entstehen, aber nur dann bist du geimpft, wenn du das alles immer so machst.
Wieder Thema Ersatzbefriedigung sozusagen.
Ja.
Frau Dr. Prekop, was würden Sie zum Schluss der Sendung allen unsicheren jungen Eltern auch sagen wollen, aber auch, ja, oder machen wir es so, auch die älteren Hörer, die wirklich vielleicht auch lange gelitten haben unter ihrem erstgeborenen Sein oder unter älteren Geschwistern. Sagen wir es mal so, was geben Sie denen mit, was sie sozusagen noch heil machen können?
Also ich sage eine ganz große Weisheit, aber es ist nicht meine Weisheit.
Ja.
Ich wiederhole nur Weisheit von vielen Weisen vor mir. Alles im Leben hat Minus und Plus. Also wir sind keine perfekten Menschen, ja, die nur Perfektes machen sollen. Das wäre das Schlimmste von allen Sachen. Ja. Weil der Mensch erstarrt und entwickelt sich nicht weiter. Wir müssen wirklich durch die Schwierigkeiten, durch die Krisen zu Chancen. Also wir müssen wirklich durch das schmale Tor immerhin. Ja. Schon die Geburt ist das schmale Tor, gell?
Ja.
Die ganze Kindesentwicklung, Krankheiten und so weiter, alle sind einfach kritische Situationen, wo der Mensch die Kraft entwickeln soll, dass er das überwindet und sich erneuert. Also, dass wir eine schwierige Situation bewältigen, obwohl wir schwitzen, obwohl wir weinen müssen, obwohl ich mir sage, ich habe Fehler gemacht. Trotzdem wachse ich daran, jetzt weiß ich, aha, ich muss es etwas anders machen. Man kann auch dem Kind sagen, beispielsweise, ich habe dir eine Ohrfeige geschmiert. Es tut mir leid, das hätte ich nicht machen sollen. Es tut mir leid, ja, das war mein Fehler. Ich stehe dazu. Ich werde es nächstes Mal anders machen. Aber ich erwarte, dass du mich liebst, auch wenn ich mich nochmal verfehle. Also, auch da dürfen die Eltern wirklich dem Kind vormachen, dass sie sich selbst lieben, auch wenn sie Fehler machen. Das gehört zum Leben.
Also das ist wirklich auch das, was Eltern den Kindern mitgeben können. Aha. Ich liebe mich so, wie ich bin, auch wenn ich Fehler mache.
So,
deswegen darfst du auch
so
Fehler machen. Und ich liebe dich dann
so
auch noch.
Und damit der Mensch es sich sagen kann, ich liebe mich so, wie ich bin, ist gut, wenn das hört von seinen Eltern. Die ihm sagen, verstehen Sie, er muss die Liebe bekommen, um sie so weiterzugeben. Also er muss sie bekommen, um sie auch aufnehmen für sich selbst und weiterzugeben. In dem Fluss des Nehmen und Gebens. Das ist auch der Gegensatz. Wir sind eine Gesellschaft, nämlich die schwert auf den Perfektionismus. Es ist super, hyper. Wenn etwas stört, dann schmeißen wir es raus. Verstehen Sie? Wenn auch der Ehemann stört,
dann schmeiße ich ihn raus.
Okay. Nein, so ist das, ja. Wenn das Kind stört, am liebsten Krippe, gleich in den ersten Lebenswochen. Verstehen Sie, wir müssen damit leben, dass wir wirklich das Leben annehmen, auch mit den Gefährdungen, die da sind. Das sind die Herausforderungen. Das will Gott von uns. Jesus ist auch nicht gestorben als hoch anerkannter Weise in Kreise seiner dankbaren Jünger, ja, sondern unter Qualen des Kreuzweges. Aber der war der Weg zur Auferstehung. Die Auferstehung, die Erneuerung wäre nicht möglich gewesen ohne des Kreuzwegs. Also gehören auch zu dem Kreuzweg der Eltern die Fehler.
Frau Dr. Prekop, vielen Dank, dass Sie hier bei uns in der Sendung waren und auch, ja, dass Sie uns ganz Persönliches erzählt haben von sich und Ihrer Schwester und wie diese Beziehung auch wieder heil geworden ist. Vielen Dank, Frau Dr. Prikop.
Ja, danke auch Ihnen für die schöne Sendung heute. Ja? Es war lebendig. Danke, tschüss.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie sich später eingeschaltet haben in diese Sendung und die Sendung mit Frau Dr. Prikop in voller Länge hören möchten, eine CD dieser Sendung bestellen. Das geht ganz kostenlos und einfach bei unserem Radio Horeb CD-Dienst unter der Rufnummer 0700 75 25 75 20 können Sie sich kostenlos eine CD bestellen, für sich und Ihre Geschwister zum Beispiel. Dazu sei aber gesagt, Radio Horeb ist ein rein spendenfinanziertes Radio. Wir würden uns also freuen, wenn Sie geben, was Sie geben können für diese CDs. Sie können die CD aber auch auf der Radio Horeb Website bestellen unter www.horeb.org. Ein Wort noch zu den Büchern, die Frau Dr. Prikop erwähnt hat. Alle Bücher, die Frau Dr. Prikop geschrieben hat, auch das Buch, das sie demnächst veröffentlichen wird, die finden Sie auf einer Buchliste, die Sie beim Radio Horeb Hörerservice erhalten, unter der Rufnummer 0700 75 25 75 25 sind alle Bücher hinterlegt. Und Sie können erfragen, wo Sie sie erhalten, was die Bücher kosten, bei welchem Verlag etc. Auch das Buch zu dieser Sendung, Erstgeborene über eine besondere Geschwisterposition. Da können Sie sicher einiges, was Frau Dr. Prikop gerade heute in der Sendung gesagt hat, nochmal explizit nachlesen. Also Radio Horeb Hörerservice 0700 75 25 75 25 oder Sie bestellen es über die Website von Radio Horeb www.horeb.org. Es bedankt sich und verabschiedet sich Dominik Miller.